Ich staune, dass so viele Leute hier sind, obwohl ich hier bin. Meine neue Bibel muss ich euch mal zeigen. Ganz neu. Habe ich mir im letzten Jahr gekauft, damit ich besser lesen kann, das Wort besser verfolgen kann. Die Predigt von heute schließt so ein bisschen daran an, was wir vor 14 Tagen gehört haben. Wer vor 14 Tagen hier war, weiß, dass Bernd Rogasch gepredigt hat über Mose, über seine Berufung und was mir so persönlich auch wichtig gewesen dabei, das für mein Leben auszusprechen. Hier bin ich. Ich möchte dir dienen an dem Platz, an dem du mich hingestellt hast. Was ich auch ganz gut fand in dem Lied, das eben hier gesungen wurde von uns, Tränen wischst du fort, Kraft gibst du uns für den neuen Tag, für neue Abschnitte. Und das wünsche ich uns, dass das Wort Gottes uns diese Kraft gibt. Ich hatte gesagt, Anschluss an das, was vor 14 Tagen war, Mose. Ich werde euch den Hintergrund noch näher erklären. Einmal zur Geschichte selbst. Als Mose berufen wurde, war es so, dass er sagte, also ich nicht. Ich kann nicht gut reden. Ich bin kein beredter Typ, also das haut einfach nicht hin. Also Gott, mich kannst du nicht nehmen, mich kannst du nicht gebrauchen. Und dann sagte Gott zu ihm, naja, ich gebe dir jemanden an die Seite, dein Bruder. Und man muss sich vorstellen, als Mose diesen Auftrag von Gott bekam, dem Volk Israel zu sagen, zieht aus Ägypten aus, geht in ein neues Land, das ich euch zeigen werde, da hatte er das stolze Lebensalter von 80 Jahren. Und dann kam der Auftrag. Haben wir unter uns 80-Jährige, dass wir mal eine Orientierung haben, ist jemand 80? Jetzt so um die Dreh, oder? Ja, da melden sich einige. Also ihr seid jetzt gemeint. Stellt euch vor, wir kommen von Gott diesen Auftrag, geh hin, zieh hin. Und Gott hat das zu Mose gesagt. Wie war das denn mit Mose? Hatte er Theologie studiert? Bei den Schafen, ja. Bei den Schafen. Er hat Schafe gehütet. Eine ganze Zeit, also ich möchte fast meinen, dass er die meiste Zeit seines Lebens mit Schafhüten verbracht hat. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch so anspruchsvoll ist, ich habe keine Ahnung. Also das ist das, wo Mose seine Zeit, und dann sprach Gott ihn persönlich an. Und ich denke manchmal, dieses Ansprechen Gottes, wenn das in unserem Leben stattgefunden hat, dann krempelt uns das um. Dann macht es andere Menschen aus uns. Und das wünsche ich uns, mir manchmal selbst und auch uns allen, dass wir immer wieder angesprochen werden von dem Wort Gottes. Sein Bruder Aaron ist 3 Jahre älter. Der Ältere hat ja in der Regel immer das Sagen, so ist es sehr oft. In vielen Familien ist es so, dass da einer der Wortführer ist. Ich kann mich noch erinnern, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wie die alten Bauern, wenn sie zu jemandem hingingen, um etwas zu besprechen, sagten, die 2 oder 3 besprachen sich erstmal, wer von euch spricht oder wer von uns spricht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das ist schon ein paar Jahre her, ein paar Jahrzehnte her. Man traute sich nicht so frei, den anderen anzusprechen, sondern man suchte jemanden, der sprechen kann. Und das war in dem Falle hier Aaron, der Bruder. Frauen hatten in der Regel im Alten Testament nicht viel zu sagen. Da war nämlich noch die Schwester Miriam, von der haben wir irgendwann im Kindergottesdienst auch gehört, die aufgepasst hat, dass Mose nicht unterging im Grunde genommen. Und von ihr lesen wir später mal, dass sie prophetische Worte sagte. Aber ansonsten wurde nicht so viel gesagt. Ja, das war die Geschichte und Mose, das kennen wir von der Legende vom Kindergottesdienst, er zog aus und sagte seinem Volk das und sie gingen dann hin und Mose sprach den Pharao an oder in dem Falle Aaron, seinen Sprecher, den er hatte. Und dann bekam Mose auch noch ein besonderes Zeichen, als er sagte, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe keine Ahnung, ich habe doch hier nichts. Er hatte nur den Stab in der Hand und Gott sagte, wirf den Stab hin und dann wurde eine Schlange draus. Und dieser Stab taucht dann mehrfach im Alten Testament auf, den Mose dort hatte. Und damit ging er auch zum Pharao und es passierte, dass der Pharao, wir wissen, dass er das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte. Es ging immer wieder, nein, viele Dinge wäre es im Alten Testament. Es war ganz interessant, also ich habe viel in der Bibel gelesen in der letzten Zeit, fand ich richtig gut, Predigtvorbereitung ist immer gut. Dann guckt man und muss wirklich genau lesen, worum geht es da. Ich habe diesen Text, die habe ich glaube ich dreimal gelesen, ich habe ja Zeit als Rentner. Also nicht schlecht. Also diese Plagen, die dort über das Volk Israel kamen, bis zur letzten Plage, das war das mit dem, dass eben diese Erstgeburt der Ägypter gestorben ist, dass die dahingerafft wurden von einem Würgeengel oder so ähnlich. Jedenfalls, das Volk Israel wurde verschont. Und es wurden die verschont, die von dem Lamm, das sie am Tage davor geschlachtet hatten, das Passahlamm, das Blut an ihre Türpfosten strichen. Da ging der Tod vorbei. Und die anderen starben. Und das war dann natürlich für den Pharao auch zu viel. Er sagt, nee, geht. Ich will euch nicht mehr sehen hier. Sie wurden sogar rausgedrängt. Und es wurde gesagt, nehmt alles mit, was ihr habt, was ihr tragen könnt. Nehmt das Viehzeug mit, was ihr treiben könnt. Nehmt eure Sklaven oder alles Mögliche mit und verlasst uns. Das war das Erste, was Pharao sagte. Im Gegenteil. Man gab ihnen sogar noch Gold und Silber mit, habe ich in der Bibel gelesen. Sie wurden auch beschenkt und dann zogen sie und dann wisst ihr auch, dass sie durch das Schilfmeer zogen und dann das Wasser dort auftürmte und die Israeliten durchzogen, aber die Ägypter den Tod fangen in den Wellen des Schilfmeers. Das ist das, was wir dann so im Vorspann gelesen haben und dann dieses Volk, diese 600.000 Leute sind es ungefähr gewesen. Es geht in der Regel immer nur um die Männer, sondern die Frauen, wie gesagt, wie viel es insgesamt waren, weiß ich nicht, vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Die zogen dann durch die Wüste und nach ein paar Tagen sagte sie, nee, wir haben nichts mehr zu essen. Ihr kennt die Geschichten alle, dann kamen diese Wachteln, die von Gott geschickt worden und sie hatten zu essen. Und dann hatten sie nichts zu trinken. Und wer schon mal Durst gehabt hat, richtigen Durst, der weiß, das ist schlimm. Durst ist an sich fast das Schlimmste. Nicht zu essen haben geht ja noch fast, aber nicht zu trinken, das ist ganz schlecht. Und sie wurden richtig bitter. Und das war bei Mara, so wird dieser Ort beschrieben. Und Gott half Mose und Mose hat mit seinem Stab an den Fels geschlagen und Gott hatte zu ihm gesagt, du schlägst dann nur einmal gegen und dann wird Wasser fließen und dieses Wasser war bitter. Bitteres Wasser, ich weiß nicht, ob das salzig war, mineralisch verseucht, keine Ahnung, es war schlecht. Und Mose bekam dann den Auftrag, ein Holz hineinzulegen und dann wurde dieses Wasser bekömmlich, man konnte es trinken. Das hat das Volk erlebt. Im Grunde genommen ist dieses Volk von einer Wundergeschichte in die andere hinübergeführt worden, also unendlich. Und dieses Wasser dort, das wurde das Haderwasser genannt, dass das Volk wirklich rebelliert hat. Und wenn es um Rebellion geht, um das Rebellieren gegen andere Menschen, das haben wir auch in unserem Volk und in vielen Völkern schon erlebt, dass Leute aufstehen, das erleben wegen, dass Leute rebellieren. Wegen der sozialen Umstände, wegen aller möglichen Umstände, die sein können. Wir erleben das jetzt gerade in Venezuela oder auch in anderen Ländern, dass die Leute wirklich getrieben werden. Was machen wir jetzt? Ich hatte die Ursache, dass ich euch das jetzt alles so erzählt habe, ist folgende. Ich hatte einen Traum. Passiert mir ganz selten, dass ich meinen biblischen Traum habe, etwas aus der Bibel. Und zwar am Ende letzten Jahres hatte ich einen Traum. Ich sah vor mir das Bild von einem Mann, der auf einem Stein sitzt und seine Hände nach oben hält. Und er hält sie nicht alleine, sondern er wird gestützt von zwei Leuten. Wer Bibelkenntnis hat, sagt, habe ich schon mal gelesen, schon mal gehört. Dieses Bild hatte ich ganz präsent im Kopf. Da dachte ich, was ist denn das? Das ist Mose. Das war das Bild, ich habe über Mose, glaube ich, hier in der Gemeinde noch nie gepredigt oder so. Noch nie, glaube ich. Das ist Mose. Mose mit den beiden Leuten, die ihn stützen. Da habe ich meine Bibel genommen, die neue hier übrigens, und habe geblättert. Wo steht das überhaupt? Das muss irgendwie gewesen sein, während dieser ganzen Fluchtgeschichte durch die Wüste oder so, da muss es gewesen sein. Und dann sah ich tatsächlich, das war folgt in der Nähe von der Geschichte mit dem Haderwasser, als das Volk dieses Wasser trank oder nicht trinken wollte und wo es dann wieder süß wurde, der weiß. Und dann passierte etwas. Wer die Geschichte des Volks Israel kennt, der weiß, dass eine Geschichte des Kampfes, unendlicher. Das Alte Testament trieft nur so vor Blut. Was dort auch mit Menschen auch ganz viel passiert ist, war viel. Das Vorlesen. Und in dem Falle, ich möchte uns das vorlesen, dass das Bild nochmal wiedergibt. Da kam Amalek, der Amalekiter ist damit gemeint, und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jede Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch die Schwertes Schärfe. Das war das Bild, das habe ich geträumt. Nun habe ich überlegt, was bedeutet das? Hast du das schon mal gesehen? Und ich habe es mir geguckt und überlegt, letzte Woche habe ich meiner Kinderbibel nachgeblättert. Nee, das war das Bild auch nicht drin. Ich habe keine Ahnung. Ob ich es bei den alten Meistern irgendwo mal in Dresden gesehen habe, keine Ahnung. Also es gibt ein Bild irgendwie. Ich zumindest habe ich das Bild gesehen. Und dann habe ich gedacht, was sagt mir das? Was sagt mir das heute? Was sagt uns das als Gemeinde Schwerin? Gibt es da Brücken? Mein Gedanke war, Aaron und Hur, das waren die beiden, die gestützt haben, die Mose gestützt haben. Sind wir auch Leute, die stützen? Stützen wir die Gemeindeleitung? Bernd hat mir gesagt vor einer Woche, also von der Gemeindeleitung ist keiner hier, stimmt nicht ganz, aber er wusste es wahrscheinlich in dem Moment nicht besser. Stützen wir die Leute, die uns leiten? Ich denke an unsere Geschichte, an die letzten 7, 8 Jahre oder so ungefähr. Stützen wir Leute? Oder ziehen wir ihnen die Hände nach unten und machen sie kraftlos, sodass das Wort Gottes uns betreffen kann? Und das ist der Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Inwieweit stützen wir einander? Ich weiß das von einigen Leuten, die in richtigen Krisen stecken. Sinnkrisen, Lebenskrisen. Stützen wir oder gehen wir vorbei und wollen es nicht wissen? Und da wünsche ich uns, dass wir dort Unterstützer werden, wo wir es können. Und zum Unterstützen, ein Gedanken, den ich auch so hatte, war, dann müssen wir einfach erstmal zusammentreten. Vielleicht geht das heute sogar im Gebet, zusammenzustehen und zusammenzustellen und füreinander oder für uns als Gemeinde, und dass wir wirklich ein missionarischer Stützpunkt werden hier in diesem Gebiet, in dem wir wohnen. Dass Menschen Jesus erleben, Jesus erkennen. Das wäre so die Zielstellung. Ich weiß, dass diese Leute auch versagt haben. Wenn wir an Aaron denken, das goldene Kalb, da war er, glaube ich, der Initiator. Ob er Initiator, weiß ich, war er wohl auch nicht. Aber er hat ganz massiv daran mitgewirkt, dass dort Götzendienst betrieben wurde. Von Hur dachte ich auch, der war mir nicht so sehr bekannt. Den Namen habe ich zwar schon mal gelesen. Und da habe ich aber gelesen, dass seine Kinder irgendwie beim Tempel nachher, beim Tempelschatz Goldschmiedearbeiten gemacht haben. Nachfahren. Die waren da auch mit bei. Ich denke, wenn wir den Leuten, die uns leiten, ob das unser Pastor ist, unsere Gemeindeleitung ist, wenn wir sie stützen, wenn wir Stütze sind im Gebet, weil wir sind ja als normale Mitteleuropäer sehr kritisch. Wir verurteilen und urteilen ganz schnell. Der taugt was, der nicht. So haben wir ganz schnell Menschen in unterschiedlichen Kategorien untergebracht. Und das machen vielleicht in unserem Umfeld auch, dort wo wir wohnen, wo wir Menschen kennen. Und da wünsche ich mir, dass wir uns verwandeln lassen können durch Jesus. Die Zeit des Alten Testamentes ist ja vorbei. Jesus ist ja die Brücke ins Neue Testament, der uns Kraft gibt. Jesus ist derjenige, der unsere Hoffnung, unsere Zuversicht ist. Und wenn wir uns auf ihn stützen und dann ihn fragen, ihn bitten und von ihm Vergebung erfahren. Ich habe auch so ein kleines Heftchen jetzt dieser Tage mal gelesen, von Bärbel Ferch war das, die hier in meiner Gemeinde war, über Vergebung ging es da. Und mir fiel auf, ein ganz starker Schlüssel liegt in der Vergebung. Wir werden nie zueinander finden, wenn wir es nicht lernen, uns zu vergeben. Untereinander und ein offenes Herz bekommen. Das wünsche ich mir, dass wir damit beschenkt werden. In unseren Häusern, in unseren Familien, überall, wo wir sind, dass wir dort den Entschluss fassen. Ja, ich möchte einfach klarer, ich möchte durchsichtiger sein. Dass die Liebe Gottes, die ich erlebt habe in meinem Leben, dass die weiterfließen kann. Was mir noch auffiel, was im Alten Testament sehr oft steht, wo ich erstmal gar nichts mit anfangen konnte, war: und sie heiligten sich. Ich dachte, was soll denn das? Wie sollen die dich denn heiligen? Wie soll denn das ablaufen? Anfangs steht dann irgendwas, sie wuschen ihre Kleider. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir alle bei der Reinigung. Wäre kein Problem. Aber ich glaube, das ist nicht das, was gemeint ist. Ich habe es dann mal gelesen, als der Tempel eingeweiht wurde, dass sie sich alle heiligten. Alle Chargen, die ganz oben vom Priester bis zum Einfachen, alle. Das heißt, sie bekannten, sie gaben ab, sie wurden ehrlich. Hat wahrscheinlich auch nicht ewig gehalten, aber immer wieder ist das ein Prozess, den auch eine Gemeinde durchlaufen muss. Sich heiligen, aber dazu gehören natürlich auch die ersten Schritte, dass wir Sünde in unserem Leben erkennen. Und wenn du sagst, okay, Sünde in meinem Leben, naja, ich komme hier regelmäßig zum Gottesdienst, fang mir nicht so an. Ne, ich bin hier schon ganz gut. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der zeigt uns, jeder, der zu Jesus gehört, der zu Gott Ja gesagt hat, ich möchte meinen Weg mit dir gehen, der wird ganz offensichtlich in seinem Leben das einfach erleben, dass er weiß, ach, das muss ich jetzt klar machen. Hast du den Mut? Hast du den Mut, diesen Schritt, diesen ersten kleinen Schritt zu tun, auf den anderen zu gehen, zu deinem Ehepartner übrigens auch oder zu deinen Kindern, unabhängig davon, wer es ist, und zu sprechen? Und ich weiß nicht, inwieweit ihr schon mal Vergebung und so eine Aussprache gehabt habt. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, wenn zwei Brüder oder Schwestern oder Menschen, die sich nahe stehen, sich in die Arme fallen und sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich möchte nicht mehr so weiterleben mit der Sache im Hinterkopf, das, was mich beschwert. Ich möchte ehrlich leben, eine klare Beziehung haben zu Gott. Wenn uns das gelingt, das ist am Ende Heiligung. Ja. Dass wir neue Schritte gehen. Und das ist das, was ich euch an sich heute sagen wollte. Hier geht es nicht um persönliche Eitelkeiten, die man haben kann. Sagt, okay, so weit lasse ich keinen an mich ran. Ich brauche eine gewisse Bandbreite. Das ist meine persönliche Sache. Dieses Wort kenne ich dann auch bei Gesprächen. Dann wird es ja persönlich. Ja, Jesus spricht persönlich in unsere Situation, in unser Leben. Er spricht dich persönlich an. Und die Frage ist, lässt du dich ansprechen? Wenn das der Fall ist, dann stützen wir auch unsere Leiter. Das war der Gedanke, dieses Bild, das mir immer noch vor Augen ist. Stützen wir sie. Und ich würde euch oder uns einladen, stehen und dass wir alle zusammen einfach jetzt aufstehen. Manchmal braucht man praktische Hinweise. Dass wir einfach aufstehen und dass wir dort, weiß ich, mit 4, 5 Mann uns einfach zusammen hinstellen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Und dass wir beten. Für unsere Leitung, für unsere Gemeinde, für unsere Familien. Habt den Mut. Steht einfach auf und lasst uns zusammen. Ja, es ist jetzt praktisch. Ich komme zu euch.